Sprechstunde, der Deutschlandfunk Medizin Podcast.
Heute mit Magdalena Schmude am Mikrofon. Herzlich willkommen.
Es hat sich nicht angekündigt, dass ich so da stand und dachte, oh, jetzt wird es ja schwindelig, setz dich besser mal hin. Wenn ich jetzt nicht noch so die Kraft in mir aufgebaut hätte, ins Bett zu fallen, wäre es vorbei gewesen, hätte ich da gelegen. Ich habe mich gedreht, also so innerlich. Mein Körper hat versagt.
Alles dreht sich, der Boden schwankt und es ist schwierig, stehen zu bleiben. Schwindel wird oft als Kontrollverlust empfunden, auch weil er ganz plötzlich und ohne Vorwarnung auftreten kann. Beim zu schnellen Aufstehen zum Beispiel oder wenn der Kopf ruckartig bewegt wird. Aber auch unabhängig von Bewegung, also im Sitzen oder Liegen, kann Schwindel entstehen. Oft gibt's harmlose Gründe dafür, wie Blutdruckschwankungen, aber Schwindel kann auch ein Symptom für behandlungsbedürftige Erkrankungen sein. Wenn nicht klar ist, woher die Beschwerden kommen, kann das Betroffene massiv verunsichern und zu Ängsten führen. Dann hilft eine genaue Anamnese, um die Ursachen zu finden und festzumachen, und fast immer können die behandelt werden. Schwindel, wenn die Welt sich dreht, das ist unser Schwerpunktthema in dieser Sprechstunde. Und als Expertin zum Schwerpunktthema Schwindel ist Frau Professor Dagny Holle-Lee zu Gast im Studio. Sie leitet das Schwindelzentrum an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen. Hallo, Frau Professor Holle-Lee.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Schwindel kennt ja eigentlich jeder, auch ohne dass da was Organisches dahinter steckt. Also nach einer Karussellfahrt zum Beispiel, Achterbahn oder auch beim Tanzen. Wo und wie oder warum entsteht denn dieses Gefühl oder dieser Sinneseindruck, muss man wahrscheinlich sagen?
Häufig entsteht er, wenn unterschiedliche Sinneseindrücke gleichzeitig kommen. Also das, was man sieht, ist was anderes als das, was der Körper fühlt. Und dann gibt's plötzlich das Gefühl, dass die Welt sich dreht oder schwankt.
Und das passiert aber im Gehirn, dass diese Sinneseindrücke verarbeitet werden?
Genau, am Ende muss das Gehirn alles, was sozusagen reinkommt, an Sinneseindrücken verarbeiten. Und das sind Eindrücke von den Beinen, von den Gelenken, von den Augen, von den Ohren. Also von ganz unterschiedlichen Dingen des Körpers. Und die werden zu einer Information zusammengebracht. Und wenn dann aber unterschiedliche Sachen kommen, also das, was man sieht, ist was anderes als das, was das Gleichgewichtssystem fühlt, dann kommt plötzlich so ein Schwindelgefühl.
Das heißt, das Gleichgewichtssystem hat da auch eine ganz zentrale Rolle. Wie funktioniert das denn?
Also im Prinzip ist es ein Integrationssystem. Das heißt, damit wir überhaupt funktionieren können, müssen ganz unterschiedliche Informationen koordiniert werden. Also wir laufen über Kopfsteinpflaster, dann müssen die Füße wahrnehmen, wie ist denn der Boden, die Arme müssen mitschwingen, die Augen müssen in die richtige Richtung schauen und das alles muss das Gehirn koordinieren. Und dadurch entsteht dann eine Gleichgewichtsempfindung.
Okay, und es gibt aber auch ein Organ, das quasi checkt, sind wir in Balance, sind wir im Gleichgewicht? Wo sitzt das und wie arbeitet das?
Genau, das sitzt im Innenohr, das ist das eigentliche Gleichgewichtsorgan. Und das kann im Prinzip Drehbewegungen wahrnehmen und es kann sowas wie ein Fahrstuhlgefühl wahrnehmen, also hoch und runter oder bremsen oder sowas. Das heißt, das ist vor allem darauf ausgerichtet, Bewegungsinformationen wahrzunehmen. Und das ist im Prinzip so ausgelegt, dass wir alle Drehbewegungen im Raum und nach oben und nach unten wahrnehmen können.
Okay, das heißt, deswegen hat Schwindel auch häufig was mit Bewegung zu tun?
Auf jeden Fall. Also deswegen muss man auch immer, wenn man sich Schwindel anschaut, gucken, ist der auch in Ruhe da? Dann guckt man nach ganz anderen Sachen, als wenn Leute sagen, ja, immer wenn ich laufe, dann geht's mir schlechter.
Das ist also schon mal ein erster Hinweis, wo das herkommen kann. Jetzt wird Schwindel ja auch ganz unterschiedlich beschrieben, ne? Dass sich was dreht, dass es schwankt. Manche haben auch das Gefühl, sie können sich nicht mehr auf den Beinen halten. Ist das auch schon ein bisschen Hinweis auf eine mögliche Ursache?
Auf jeden Fall, aber das Wichtige ist da immer genau nachzufragen, was derjenige oder diejenige darunter versteht. Weil viele sagen, es dreht sich und da muss man dann nachfragen, in welche Richtung denn? Weil viele sagen immer Drehschwindel, egal was passiert. Und ein richtiger Drehschwindel ist es erst, wenn man sagen kann, es dreht sich rechts rum oder es dreht sich links rum. Sonst ist es einfach was anderes, zum Beispiel ein Betrunkenheitsgefühl. Und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich genau nachfragt, weil davon ausgehend macht man dann die Diagnose.
Okay, es gibt verschiedene Arten von Schwindel, die auch nach dem Symptom dann benannt werden.
Genau, also wobei man immer sagen muss, das Symptom ist immer nur eine Sache davon. Es gibt noch andere Symptome, wie wird einem übel dabei, hat man eine Lichtempfindlichkeit dabei, Hörstürze, Hörminderung. Also es gibt gibt noch ganz viel, was noch dazu kommt. Es geht nicht nur darum, wie der Schwindel sich anfühlt.
Okay. Welche Ursachen kann Schwindel denn ganz generell gesprochen haben? Was für Möglichkeiten gibt's da?
Das macht's halt so schwierig, weil so ein ganz weites Spektrum sich dahinter verstecken kann. Es kann ganz banal erstmal am Innenohr liegen. Da kann es ein Lagerungsschwindel sein, dann, oder es kann eine Entzündung des Nerven sein. Es kann aber auch im Gehirn selber liegen, dass man einen Schlaganfall hat und der Schwindel auslöst. Es kann aber auch sein, dass man nicht richtig sieht und deswegen das Gefühl hat, dass einem schwindelig wird. Oder es kann sogar an den Füßen liegen, dass man so eine Polyneuropathie hat. Das heißt, die kleinen Nerven in den Füßen funktionieren nicht und dann hat man auch Schwindel beim Laufen.
Aber für mich selbst ist es nicht möglich, anhand des Symptoms der Art des Schwindels schon auf eine Ursache zurückzuschließen.
Naja, grundsätzlich schon, wenn man sich gut auskennt. Es lohnt auf jeden Fall, dass man sich ganz genau beobachtet und mal vielleicht auch aufschreibt für das Arztgespräch, was genau die Symptome sind, in welcher Situation kommt es, wann wird es besser, wodurch wird es vielleicht schlechter. Weil das hilft dann dem Arzt, der Ärztin, es besser zuordnen zu können.
Und Schwindel kann sich ja auch ganz dramatisch anfühlen. Wir haben das am Anfang der Sendung ja schon gehört von Andrea, die eine Schwindelattacke hatte und wirklich verunsichert war. Und wie komplex dann die Suche nach der Ursache sein kann, das konnte mein Kollege Martin Winkelheide miterleben. Er hat Andrea begleitet, die wegen dieser starken Schwindelattacke in der Universitätsklinik in Düsseldorf untersucht wurde.
Es kam plötzlich, morgens im Bad, aus heiterem Himmel.
Es hat sich nicht angekündigt, dass ich so da stand und dachte, oh, jetzt wird es ja schwindelig, setze ich besser mal hin.
Das Besondere bei der Schwindelattacke, die Andrea überfiel, nicht die Welt begann sich zu drehen, sondern ihr Körper reagierte nicht mehr wie gewohnt.
Wenn ich jetzt nicht noch so die Kraft in mir aufgebaut hätte, ins Bett zu fallen, wäre es vorbei gewesen, hätte ich da gelegen. Ich habe mich gedreht, also so innerlich. Mein Körper hat versagt. Auch meine Körperteile haben nicht mehr funktioniert. Ich habe immer mit dem Arm wohl hin und her gehauen und sprechen fiel mir auch sehr schwer.
Andrea fürchtet, sie könnte einen Schlaganfall erlitten haben.
Aber dann sagten die Sanitäter, die gekommen sind, nee, ist nicht typisch, ist alles so nicht. Aber wir können das, es sind ja jetzt keine Mediziner in dem Sinn, wir können das auch nicht so abchecken. Und dann haben die mich gleich hierher gebracht, nicht?
In die Universitätsklinik Düsseldorf. Ein großer Schlaganfall konnte mithilfe einer CT-Aufnahme des Kopfes schnell ausgeschlossen werden.
Dann kam eine extreme Übelkeit. Ich habe mich nur erbrochen. Also ich habe von gestern bis gestern Abend spät mich nur übergeben. Aber nur, wenn ich bewegt wurde.
Die Ursachensuche geht weiter. Tom Prinzen von der HNO-Klinik begleitet Andrea.
Wo geht's jetzt hin? Wir gehen jetzt in die HNO-Ambulanz. Dort befindet sich auch unsere Diagnostikabteilung und unter anderem auch die Vestibularis-Diagnostik, also zur Untersuchung des Gleichgewichtsorgans. Man bekommt warmes Wasser in den Gehörgang gespült.
Eine Ohrspülung mit Wasser im Ohr haben Sie bis jetzt noch nie gehabt? Okay, das ist das erste Mal.
Das ist 7 Grad über Körpertemperatur, also bei ungefähr 44 Grad. Das fühlt sich im ersten Moment ein bisschen seltsam an und über die Nähe des Gehörgangs zum Gleichgewichtsorgan kann sich dann die Wärme sozusagen durch den Knochen auf das Gleichgewichtsorgan fortsetzen.
Durch die Wärme wird das Gleichgewichtsorgan aktiviert und dadurch wiederum werden unwillkürliche Augenbewegungen ausgelöst. Ein ruckartiges Augenzucken.
Diese Brille, die hat hier 2 Kameras, die zeichnen einfach ihre Augenbewegungen auf, ja. Für Sie bedeutet das große Augen und gerade ausschauen. Ja, die schneiden wir Ihnen einmal um.
Und je nachdem, wie stark dieses Zucken ist, können wir dann auf die Funktion des Gleichgewichtsorgans Rückschlüsse ziehen. Und das machen wir dann auf beiden Seiten und vergleichen das und schauen, ob da Asymmetrien da sind oder ob ein Gleichgewichtsorgan seine Funktion eingestellt hat.
Große Augen machen und so bleiben. Nicht erschrecken, es kann sein, dass durch mein warmes Wasser Ihnen gleich ein bisschen schwindelig wird. Das ist die gewöhnliche Reaktion, die geht nach 1 bis 2 Minuten wieder weg. Das sind jetzt Augenbewegungen, Nystagmen, die halt durch die Spülung provoziert wurden. Schauen Sie einmal hier hin und so bleiben, das ist geradeaus.
Bei ihr sieht es jetzt so aus, dass die Ausschläge auf beiden Seiten relativ niedrig sind.
Also normalerweise würde man eine wildere Zickzacklinie sehen.
Genau, man würde eine wildere und höhere Zacken sehen. Hier gibt es auch so ein paar Werte, die bestimmt werden. Einmal die Anzahl dieser Ausschläge und wie stark die Ausschläge sind. Und da berechnet dann der Computer eine Differenz, die liegt jetzt hier bei 15%. Und das würde man als nicht auffällig, das ist im Normbereich, interpretieren.
Die Gleichgewichtsorgane scheinen relativ normal zu funktionieren. Andreas' extreme Schwindelattacken müssen eine andere Ursache haben. Tom Prinzen will 3 Spuren weiterverfolgen. Gibt es bislang unentdeckte Herzrhythmusstörungen? Könnte eine besondere Form von Migräne vorliegen? Oder gibt es Durchblutungsprobleme im Gehirn?
Martin Winkelheide hat eine Schwindelpatientin bei der Diagnostik begleitet. Frau Hollerli, das klingt ja, was wir gerade gehört haben, schon nach einer ziemlich aufwendigen Prozedur. Macht man das jedes Mal, wenn jemand mit Schwindel kommt? Oder braucht man da schon Hinweise, in welche Richtung das gehen könnte?
Also diese Videonystagmographie, das ist eigentlich schon so ein klassisches Instrument zur Untersuchung von Schwindelerkrankungen. Aber man sieht schon das große Problem, die Patientin hängt so zwischen 2 Fachrichtungen oder sogar 3. Also der Neurologe ist schon involviert, der HNO-Arzt, jetzt soll noch der Kardiologe oder die Kardiologin was dazu sagen. Und da sieht man schon, was das Problematische ist, dass es nämlich gar nicht so einfach ist, den Schwindel schon mal einer Fachrichtung zuzuordnen.
Vielleicht sortieren wir das dann jetzt erstmal. Sie haben vorhin gesagt, es kann was mit dem Gleichgewichtsorgan zu tun haben. Es kann neurologische Ursachen haben, aber auch Herz-Kreislauf-System ist eine Idee oder eine Richtung, in die man gucken kann. Vielleicht fangen wir mal an, welche verschiedenen Arten von Schwindel werden denn klinisch unterschieden?
Genau, man unterscheidet erstmal zentralen von peripherem Schwindel. Also periphere wäre, wenn das zum Beispiel ein Lagerungsschwindel wäre. Zentral ist alles, was irgendwie mit dem Gehirn zu tun hat. Das wäre ein Schlaganfall, das wäre, wenn es irgendwie eine andere Ursache gibt, ein Hirntumor oder sowas, wenn es also irgendwie vom Gehirn kommt. Das wären erstmal die 2 großen Unterscheidungsmöglichkeiten, die es gibt.
Okay, dann fangen wir vielleicht mit Lagerungsschwindel mal an. Kann man den ja an was festmachen? Was löst den aus? Wie bemerke ich das?
Genau, der ist häufig relativ einfach zu erkennen. Was die Patientinnen und Patienten typischerweise berichten, ist, sie drehen sich im Bett auf eine Seite und dann fängt es plötzlich an, sich ganz stark zu drehen. Und also ein typischer Drehschwindel. Und das stoppt aber innerhalb von einer Minute, wenn man den Kopf ruhig hält. Und immer, wenn man sich dann wieder bewegt oder nach oben guckt, geht's wieder los. Und die Erklärung ist ein kleines Ohrsteinchen, was sich in eins der Bogengänge, das ist ein Teil vom Gleichgewichtsorgan, verirrt. Und das macht einfach ganz mechanisch, dadurch, dass es dann so aufgewirbelt wird, diesen Schwindel. Und deswegen ist es dann auch immer wieder vorbei, wenn das Steinchen runtergesackt ist. Und das kann man relativ einfach therapieren, indem man das Steinchen dazu bringt, wieder rauszugehen aus dem Gleichgewichtsorgan. Und dann ist der Schwindel geheilt.
Das heißt, wenn jemand zum Hausarzt geht und sagt, immer wenn ich mich im Bett auf die eine Seite drehe, wird mir schwindelig, ist für den relativ schnell klar, das ist ein Lagerungsschwindel, oder testet man das dann erst?
Genau, man kann das dann super testen, indem man eine bestimmte Lagerungsübung einfach in der Praxis macht. Da legt man den Patienten auf eine Seite und dann kommt bei dem Lagern dieser Schwindel und man sieht einen bestimmten Nystagmus. Das ist diese Augenbewegung, von der wir eben schon gehört haben. Und je nachdem, wie das Auge sich bewegt, kann man dann sagen, in welchem Bogengang das Steinchen drin ist und was die richtigen Übungen sind.
Das heißt, auf welcher Seite?
Auf welcher Seite, und man hat auf jeder Seite 3 Stück. Also man muss den richtigen Gang erwischen, weil letztlich muss man bei den Lagerungsübungen den Gang so ausschütten wie ein Glas Wasser. Und dafür muss man eben wissen, wo die Öffnung des Glases ist.
Okay, und das macht dann der Arzt vor Ort, oder ist das was, was ich zu Hause mache? Wie sieht die Therapie aus?
Also bei uns geschieht das vor Ort. Wir haben Physiotherapeuten, die sich damit auskennen. Häufig ist es aber auch so, dass man einfach einen Plan mitbekommt, was man machen soll. Nur dafür ist es wirklich wichtig, für den richtigen Bogengang. Weil wenn man die Sache für den falschen Bogengang macht, geht nichts kaputt, aber es hilft halt auch nicht.
Okay. Und andere Möglichkeiten, bei denen das Gleichgewichtsorgan die Ursache für den Schwindel ist?
Wäre zum Beispiel der Morbus Meniere, das ist eine Innenohrerkrankung. Da kommt es dann zu längeren Drehschwindelattacken, also typischerweise mal mindestens 20 Minuten oder auch eine Stunde oder auch den ganzen Tag. Und da sagen dann die Betroffenen, ich liege im Bett, ich kann gar nicht mehr aufstehen, weil es sich ununterbrochen dreht, egal ob ich den Kopf bewege oder nicht. Und das Typische für den Morbus Meniere ist, dass meistens Symptome dabei sind. Also ein Hörsturz, eine Hörminderung. Das kann aber auch schon Jahre vorher angefangen haben und jetzt ist nur Schwindel.
Und das erkennt man dann relativ leicht. Was ist die Ursache? Morbus Meniere, was passiert da?
Da kommt es zu einer Druckerhöhung im Innenohr und man geht davon aus, dass da so eine bestimmte Hülle, die im Gleichgewichtsorgan vorhanden ist, einreißt und dann vermischen sich Außen- und Innenmedium und das macht dann die Hörprobleme und den Schwindel.
Und das ist sehr leicht zu erkennen, weil diese Symptome zusammenkommen, oder gibt es da auch noch eine Diagnostik?
Also da würde man zum Beispiel auch diese Videonystagmographie machen, von der wir gehört haben. Und dann sieht man, dass dann die Seite des Gleichgewichtsorgans nicht richtig funktioniert. Da kommt es dann zu einer Fehlfunktion.
Und wie hilft man Betroffenen?
Da gibt es eine vorbeugende Medikation, die man einnehmen kann. Das ist das Betahistin. Die Datenlage ist so mäßig, muss man sagen, aber in der Praxis funktioniert das für viele sehr gut. Und das Medikament gibt man dann jeden Tag und beugt damit neuen Attacken vor.
Jetzt haben wir das Gleichgewichtsorgan besprochen. Eine andere Möglichkeit sind neurologische Probleme, die auch zu Schwindel führen kann. Welche Arten gibt es da?
Genau, da gibt es Softwarestörungen. Das wäre sowas wie die vestibuläre Migräne. Man denkt ja immer, Migräne ist Kopfschmerz, aber Migräne kann eben auch nur Schwindel sein. Und das ist so ein bisschen Chamäleon, weil das kann dann Drehschwindel, Schwankschwindel machen. Es kann Sekunden andauern oder auch Tage oder Wochen anhalten. Häufig eben dann so mit Licht- und Lärmempfindlichkeit. Aber es muss eben kein Kopfschmerz dabei sein. Oder es kann auch richtig was kaputt sein im Gehirn. Das wäre auch neurologisch. Zum Beispiel ein Schlaganfall, der plötzlich zum Beispiel das Kleinhirn betrifft. Das macht einen klassischen Drehschwindel plötzlich von einer Sekunde auf die andere. Und das ist dann die Funktionsstörung des Gleichgewichtssystems.
Und dann ist Schwindel auch wirklich ein Alarmzeichen, wo man schnell reagieren muss.
Absolut, genau.
Ansonsten reicht es erstmal zum Hausarzt zu gehen und da zu beschreiben, was man erlebt. Und der schickt einen dann weiter.
Genau, der Hausarzt schickt einen dann zum HNO-Arzt oder Neurologen oder Kardiologen, also die Richtung, die er oder sie dann eben vermutet.
Kardiologe war ja auch noch ein Stichwort. Viele kennen ja auch schnell aufstehen, das Blut sagt weg, der Blutdruck ist zu niedrig. Gibt es denn noch andere Gründe im Herz-Kreislauf-System, die Schwindel verursachen können?
Klar, also wenn irgendwie das Herz natürlich nicht richtig funktioniert, kann das auch Schwindel machen, wobei das eben nicht so ein Drehschwindel macht. Das, was am häufigsten Schwindel macht von den Kardiologen, ist meistens die Medikation, die eingesetzt wird, nämlich die Blutdruckregulation. Und man gibt eben Blutdrucksenker, und häufig ist es dann so, dass Patienten berichten, wenn sie es morgens eingenommen haben, dann geht der Blutdruck eben plötzlich sehr runter, und dann merken sie das eben, wenn sie aufstehen, dass ihnen so ein bisschen schwarz vor Augen wird oder schummerig. Das kann man aber meistens sehr gut erfragen. Die meisten Herzrhythmusstörungen machen erstmal keinen Schwindel.
Okay. Und gibt es bestimmte Gruppen, Altersgruppen vielleicht oder auch geschlechtsabhängig, wo Schwindel besonders häufig vorkommt oder eine bestimmte Art von Schwindel häufig vorkommt?
Ja, man denkt ja immer so, Schwindel, das ist ein Problem von alten Menschen. Das stimmt so gar nicht, sondern es gibt, je nachdem, um was für einen Schwindel es sich handelt, auch viele jüngere Menschen, die darunter leiden. Also zum Beispiel diese vestibuläre Migräne gibt es einmal durchs ganze Leben hindurch und bei Frauen häufig während der Perimenopause, Menopause, wo das zum Tragen kommt. Es gibt natürlich so Morbus Meniere, der auch sehr früh schon anfangen kann. Und dann gibt es natürlich so Sachen wie im Rahmen einer Polyneuropathie oder im Rahmen eines Schlaganfalls. Das sind Sachen, die natürlich eher im höheren Alter auftreten.
Jetzt gibt es Leute, die sagen, mir ist ein bisschen schwindelig, und dabei bleibt es. Aber es gibt ja auch Symptome, die damit einhergehen können. Haben wir auch gehört in der Reportage, so Sachen wie Übelkeit, Erbrechen. Ist das dann einfach ein Begleitsymptom oder ist das auch ein Hinweis auf die Ursache des Schwindels?
Also wie übel einem wird oder ob man sich übergeben muss, gibt noch keinen Anhalt darüber, was das für eine Erkrankung ist, sondern das zeigt einfach nur, wie gut das Gleichgewichtssystem funktioniert. Je besser es eingestellt ist, je schärfer es eingestellt ist, desto schlechter wird einem. Wenn man schon im Kindesalter keine Achterbahn und kein Karussell fahren kann, dann wird man sich sicherlich später, wenn man Lagerungsschwindel hat, furchtbar übergeben müssen. Wenn das nie ein Problem war, kann das sein, dass man die schlimmsten Drehschwindelattacken hat und gar nicht überhaupt Übelkeit hat.
Trotzdem ist Alter ja durchaus auch ein Faktor, dass einem schneller schwindelig wird, dass man vielleicht empfindlicher reagiert auch auf bestimmte Sachen. Muss man das quasi wissen und berücksichtigen oder kann man da irgendwie vorbeugen vielleicht?
Auf jeden Fall. Also es ist eben so, dass das Gleichgewichtssystem altert wie alles andere an uns auch. Ja, man wird im Gesicht faltiger und das Gleichgewichtssystem wird auch schlechter, weil einfach die kleinen Nerven in den Füßen nicht richtig funktionieren, die Verarbeitung im Gehirn schlechter funktioniert. Und das Ganze ist aber wie ein Muskel. Und je weniger man mit denen trainiert, desto schlechter funktioniert es. Ich lasse Patienten in der Sprechstunde häufig mal so einen Seiltänzergang machen. Einen Fuß vor den anderen. Super simpel, macht jedes Kind jeden Tag 1000 Mal. Häufig haben das Menschen 30, 40 Jahre nicht gemacht und stellen dann fest, das kann ich gar nicht mehr, weil ich das nie gemacht habe. Oder auf einem Bein hüpfen. Und das beugt vor, wenn man es nämlich einfach im Alltag schafft, sich wieder mehr zu bewegen und mehr darauf zu achten.
Jetzt geht Schwindel ja auch mit einem Gefühl von Kontrollverlust einher und kann zu Ängsten führen. Muss man das in der Therapie vielleicht auch oder in der Behandlung berücksichtigen?
Unglaublich wichtig, weil ich glaube, es gibt kaum eine Erkrankung, die so schnell zu Ängsten führt wie der Schwindel, praktisch in Minute eins. Und häufig ist es dann im Verlauf so, dass die Ängste viel mehr Probleme machen als die eigentliche organische Ursache. Und das zweite Problem ist, wenn man dann zum Arzt, zur Ärztin geht, sieht der häufig nur diese Angst und guckt gar nicht mehr, vielleicht aus Zeitgründen, was dann eigentlich dahinter steht. Und dann fängt man an, nur psychotherapeutisch zu arbeiten, ohne dass man eigentlich die Schwindelursache behandelt.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und wir haben schon eine erste Hörerin in der Leitung, Frau Mulak aus Berlin. Sie leidet seit etwa 4 Jahren beim Aufstehen oder Hinlegen unter Schwindel. Hallo, Frau Mulak.
Hallo, guten Morgen.
Hallo, wie sind Ihre Erfahrungen, möchte ich nicht sagen. Erzählen Sie.
Ja, also ich hatte vor 4 Jahren das zum ersten Mal, habe mich furchtbar erschreckt, weil das natürlich auch, also nicht nur beim Aufstehen passiert, sondern zum Beispiel auch beim Sport, bei liegenden Übungen, da ist mir ganz trieselig und schwindelig geworden. Ich bin dann sofort aufgestanden und wieder in die Vertikale, dann ging das wieder und bin zum HNO gegangen und habe diese Übungen bekommen, wo man sich auf die Seite wirft morgens und das ist nach einigen Tagen wirklich besser geworden oder fast schon nach den ersten beiden Anwendungen. Aber leider ist das wiedergekommen. Also jetzt Anfang des Jahres hatte ich das ähnlich wieder, Wiedererscheinungen, Schwindelgefühle morgens oder auch abends. Also wenn man halt in der Horizontalen ist und den Kopf bewegt, kommt das wieder. Und weil ich ja wusste, dass ich diese Übungen habe, habe ich das einfach selber probiert. Aber es hat ewig gedauert, bis es weggegangen ist. Und jetzt nach einem Dreivierteljahr merke ich schon wieder, dass mir schwindelig wird, wenn ich liege oder abends auch im Bett liege und lege mich jetzt immer ein bisschen höher. Aber das ist natürlich auch keine Lösung. Ich habe jetzt so die Sorge, dass das sich verstetigt oder ich das mit diesen Übungen nicht mehr hinkriege oder ein Steinchen stecken bleibt.
Dann gehen wir das mal weiter an, Frau Hollerli. Also die Erfahrung, dass sich das wiederholt und vielleicht dann nicht mehr so gut in den Griff kriegen lässt.
Ja.
Also erstmal ist das ein ganz klassischer, gutartiger Lagerungsschwindel. Und das ganz Wichtige ist, dass man bei jeder neu aufkommenden Attacke wirklich guckt, in welchem Bogengang sich dieses Steinchen verlaufen hat. Weil was ich mir gut vorstellen könnte, ist, dass es diesmal einfach in einem anderen Bogengang ist und dann funktionieren natürlich diese Übungen nicht, weil man dann einfach nicht für den richtigen Gang trainiert. Normalerweise ist es so, dass man Lagerungsschwindel einmal im Leben hat. Es gibt aber auch Menschen so wie Sie, die das eben häufiger haben. Da lohnt es sich mal, den Vitamin-D-Spiegel zu kontrollieren, weil ein niedriger Vitamin-D-Spiegel einfach das Risiko erhöht. Und es ist eben wirklich wichtig, wenn es wieder anfängt, dass Sie einmal zum HNO-Arzt, Ihrer HNO-Ärztin gehen und der soll überprüfen, in welchem Bogengang das Ganze drin ist, damit Sie die Übung richtig machen. Weil normalerweise ist das wirklich etwas, das ist nach wenigen Tagen weg, wenn Sie für den richtigen Bogengang trainieren und da wird auch nicht stecken bleiben oder chronifizieren.
Ah, super.
Also keine Gedanken machen, wenn es öfter auftritt, zum Arzt gehen, nochmal abklären lassen und dann sollte das auch in den Griff zu kriegen sein. Vielen Dank an Frau Mulak nach Berlin und uns hat zum gleichen Thema eine Hörerin eine Mail geschrieben, Frau Oinger, die fragt, kann Lagerungsschwindel immer wieder auftreten? Jetzt haben Sie gerade gesagt, eigentlich nur einmal, aber es scheint, ja.
Genau, es ist eben so häufig, dass es bei den allermeisten einmal kommt, aber es gibt eben Menschen, die es häufiger haben, da ist es das Wichtigste, dass man nicht panisch wird und es eben schnell gut behandelt. Und dann ist es auch flott wieder weg, selbst wenn man es dann einmal im Jahr hat. Und wenn es irgendwie komisch ist, nochmal schauen, ob es wirklich ein Lagerungsschwindel ist.
Das heißt, nochmal beim Arzt überprüfen lassen.
Ja.
Frau Safia hat uns angerufen. Sie hat eine Frage zu Narkose und Dauerschwindel. Hallo, Frau Safia.
Ja, guten Morgen an Sie beide.
Guten Morgen.
Ja, ich habe nach einer Hüft-OP vor 1,5 Jahren, nach dem Aufwachen, dann das Gefühl gehabt, mir war schwindelig. Und dieses Schwindelgefühl ist in der ganzen Zeit nicht wieder weggegangen. Ich habe also einen Dauerschwindel. Ich habe dann versucht, dem auf die Spur zu kommen, bin beim HNO gewesen. Wir haben ein MRT gemacht, wir haben ein EEG gemacht, wir haben ein EKG gemacht. Ich war beim Kardiologen. Ich bin in einer Schwindelklinik gewesen und in einer Schwindeltagesklinik. Also Sie merken, ich habe viel unternommen um der Sache auf die Spur zu kommen. Es wurden dann drei kleine Gründe gefunden, die so für sich genommen keinen Schwindel auslösen. Es war also eine kleine Deformation an einem der drei Gehörgänge auf einer Seite. Es war eine Ungleichheit in der Augenbewegung, dass die Augen nicht parallel sich bewegen, sondern ein Auge Millisekunden später kommt. Und das dritte war eine leichte Verkalkung, ich bin 75, eine leichte Verkalkung im Gehirn. So, das alles für sich genommen war so, dass jeder Arzt sagte, das ist nicht unbedingt so, dass dieser Schwindel so ausgeprägt sein kann. Die Übungen, die ich machen soll, verschlimmern das Ganze eigentlich immer nur. Nun habe ich Sorge, sollte noch einmal eine Vollnarkose nötig werden für eine OP, dann befürchte ich, dass das alles schlimmer wird. Dann die andere Sache ist, ich habe auch ein Glaukom. Kann ein Glaukom den Schwindel verstärken, das ungleichmäßige Sehen auf beiden Augen zusätzlich zu dieser Asymmetrie? Und gibt es sonst noch irgendeine Therapie, die ich anwenden kann, um den Schwindel zu reduzieren? Wenn ich denke, auf einer Skala von 0 bis 10 ist der Schwindel regulär so bei 5. Dann geht er mal zurück auf 3 oder geht aber auch mal weiter höher.
Vielen Dank, Frau Saphir. Wir sortieren das mal gerade. Schwindel nach Narkose, klingelt da was bei Ihnen? Macht das Sinn?
Das gibt's durchaus offensichtlich und es klingt ja jetzt, ist immer aus der Ferne natürlich schwierig zu beurteilen, aber es klingt nach einem Softwareproblem. Also nicht, dass irgendwas an der Hardware des Gehirns kaputt ist, weil das hätte man gefunden in den vielen Untersuchungen. Was natürlich so ist, ist, dass das Gleichgewichtssystem ein sehr fein austariertes System ist und eine Narkose natürlich schon ein massiver Eingriff ist. Und manchmal verschieben sich einfach Schwellenwerte der Wahrnehmung für Gleichgewicht durch so eine Narkose. Das gibt's durchaus häufiger. Wir sehen das häufig auch mal bei Migränepatienten, die dann plötzlich nach so einer Narkose plötzlich Gleichgewicht anders wahrnehmen. Immer wenn es so fluktuiert, so wie Sie das beschreiben, dass es bessere Tage gibt, dass es schlechtere Tage gibt, das würde ich immer als ein gutes Zeichen sehen, weil dann haben wir die Möglichkeit, dass wir es durch Übungen oder auch durch Medikation nochmal schauen können, ob wir es nicht doch in die bessere Richtung auslenken können. Jetzt haben Sie schon gesagt, Training macht es schlechter. Vielleicht ist es noch das falsche Training. Manchmal, wenn man das System übersteuert, also zu viel, zu schnell will, das funktioniert häufig nicht gut, sondern dass man wirklich langsamer anfängt mit langsameren Übungen. Und die Frage, was passiert bei der nächsten Narkose, kann man natürlich nicht beantworten. Man muss ja immer sagen, eine Narkose macht man nicht freiwillig. Die muss man machen. In den allermeisten Fällen passiert nichts, ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass bei der nächsten es noch schlechter wird, ist eher gering.
Jetzt war noch das Thema Glaukom ein Punkt. Genau, weil ja die Augen ein Signal liefern müssen, das dann verrechnet wird. Kann das auch eine Ursache sein?
Das trägt sicherlich dazu bei, weil man kann sich das ja vorstellen, wenn die Schwellen im Gehirn nicht richtig gut funktionieren oder zu gut funktionieren, weil plötzlich mehr wahrgenommen wird und dann die Seherfahrung irgendwie nicht richtig funktioniert, verstärkt das Ganze natürlich noch.
Das heißt, Frau Saphir sollte jetzt sich nochmal sortieren, welche Übungen vielleicht Sinn machen?
Genau, es gibt Physiotherapeuten, die richtig spezialisiert sind auf Gleichgewichtsstörungen und Schwindel, dass man mit denen vielleicht nochmal ganz langsam anfängt und vielleicht auch erstmal wirklich mit langsamen Spaziergängen anfängt, auch aus der Ferne jetzt, ich weiß nicht genau, wie schlecht oder wie gut es ihr geht, aber dass man wirklich ganz langsam nochmal anfängt.
Dann vielen Dank an Frau Saphir, alles Gute für Sie. Und bevor wir hier weitere Fragen beantworten, wollen wir auf ein Thema schauen, das eng mit Schwindel verbunden ist. Denn wem schwindelig wird, der stürzt auch schnell und kann sich dabei verletzen. Die Angst davor begleitet viele Schwindelpatientinnen und Patienten und kann die Symptome sogar verstärken, was helfen kann, um sich wieder sicherer zu fühlen. Darüber möchte ich jetzt mit Frau Dr. Ellen Freiberger vom Institut für Biomedizin des Alterns an der FAU Erlangen-Nürnberg sprechen. Guten Tag, Frau Freiberger.
Hallo, Frau Schmude.
Stürze oder Sturzrisiko ist ja was, was man mit älteren Menschen verbindet. Stimmt das denn? Steigt im Alter das Sturzrisiko?
In der Tat, das Sturzrisiko steigt im Alter, beruht natürlich auf den altersbedingten Veränderungen wie Sensorik, also zum Beispiel die Augen lassen nach, aber eben auch das Gleichgewichtsorgan und die Kraft, lässt nach, sodass das alles einen Einfluss hat, dass das Gleichgewicht im Alter nachlässt, die Kraft natürlich auf den Gang einen Einfluss hat und damit eben tatsächlich dann das Sturzrisiko steigt im Alter und natürlich aber auch das Verhalten dazu kommt und die Umwelteinflüsse, also wie ist meine Wohnung gestaltet.
Wann ist es denn generell, also vielleicht auch unabhängig vom Alter, eine gute Idee, sich mit Sturzprophylaxe zu beschäftigen? Also wie kann ich das selbst auch einschätzen?
Generell eigentlich so früh wie möglich, indem ich eben mich bewege, fit bleibe. Das verlangsamt natürlich die ganzen alternsgemäßen Prozesse. Wie kann ich selber feststellen? Da gibt es zwei Dinge. Das eine ist ja, dass wir wissen, dass der Sturz in den letzten 12 Monaten ein großer Vorhersagevariable ist, dass ich vielleicht eventuell im nächsten Jahr wieder stürze. Das Problem dabei ist eben die unterschiedliche Auffassung, was ist ein Sturz. Da haben leider Wissenschaftler und ich sag mal der normale Mensch eine unterschiedliche Auffassung, was ein Sturz ist. Der eine sagt, ich bin gestolpert, der andere sagt, ich bin gefallen, ich bin ja nicht gestürzt. Und wir Wissenschaftler definieren eben einen Sturz, wenn ich eine Etage tiefer irgendwie zur Ruhe komme.
Das heißt, ich muss nicht gestürzt sein und mich ernsthaft verletzen. Es reicht auch, wenn ich in der Situation quasi auf dem Boden lande.
Auf den Knien lande zum Beispiel, ja, weil ich über die Gießkanne im Garten falle und schnell auf den Knien bin, aber sofort wieder hochkomme, weil ich mich nicht verletzt habe. Das ist für uns trotzdem ein Sturz. Und das wäre eben, wenn man sie fragt, sind in den letzten 12 Monaten gestürzt? Diese Fragen in Deutschland schon ganz gezielt oder gefallen? Dann wäre das so mal das erste Anzeichen für ein Sturzrisiko, ein erhöhtes. Das zweite Anzeichen ist in der Tat, wie Sie richtig gesagt haben, auch die Bedenken zu stürzen. Auch das wissen wir, erhöht das Sturzrisiko. Und die dritte Frage, die ich mir selber stellen kann und damit herausfinden kann, habe ich ein erhöhtes Sturzrisiko, ist, fühle ich mich unsicher beim Gleichgewicht?
Wenn ich jetzt merke, dass einer dieser drei Punkte auf mich zutrifft, was gibt es dann für Möglichkeiten, das Sturzrisiko aktiv zu senken?
Das eine ist natürlich auch mal mit dem Hausarzt oder mit dem behandelnden Arzt zu sprechen. Es können auch Medikamente Einwirkungen haben. Aber ganz klar ist natürlich, wir wissen, dass ein gezieltes körperliches Training, was aus eben Gangschulung, Gleichgewichtstraining und ein Krafttraining besteht, also diese Kombination, dass dies da tatsächlich signifikant hilft, wie wir sagen, also nicht zufällig, sondern tatsächlich deutlich hilft, das Sturzrisiko zu senken, teilweise bis zu 40%.
Das heißt, das kann man ganz konkret beziffern, wenn man das Gleichgewicht trainiert, eine Gangschulung macht, Kraft aufbaut, dann reduziert sich das Risiko um die Hälfte. Ja. Gibt es noch andere Möglichkeiten, also Veränderungen im Verhalten, im Alltag, das Lebensumfeld, um sich da ein bisschen sicherer zu fühlen?
Also Veränderungen im Verhalten sind in der Tat so, weil man ist ja in einer Wohnung, wo man wahrscheinlich schon sehr lange gewohnt hat. Das heißt, da muss man mal gucken, wo sind eventuell auch Stolperfallen oder wie ist mein Verhalten? Habe ich zum Beispiel eine Hand frei, wenn ich die Treppe runtergehe, sodass ich mich am Geländer im Zweifelsfall festhalten kann und bin nicht voll bepackt? Wir haben ja bei den älteren Menschen immer auch noch die Tendenz, kein Weg umsonst, also möglichst alles mit einem Mal mitzunehmen. Wo ich immer sage, nein, lieber besser ist, zweimal die Kellertreppe runterzugehen, aber dafür eine Hand frei zu haben. Und das andere ist natürlich auch das Schuhwerk. Wir wissen aus Studien, dass wenn ich zum Beispiel barfuß zu Hause bin oder so in Slipper bin, dass da auch ein zweifach erhöhtes Sturzrisiko mit verbunden ist. Ich weiß, barfuß gehen hat auch für andere Dinge wiederum Vorteile, aber in Bezug auf Sturzrisiko erhöht es einfach das Risiko.
Was helfen kann, um Stürze im Alltag zu vermeiden, vielleicht gerade auch im höheren Lebensalter? Darüber habe ich mit Dr. Ellen Freiberger gesprochen. Sie ist Privatdozentin am Institut für Biomedizin des Alterns an der FAU Erlangen-Nürnberg. Vielen Dank an Sie, Frau Freiberger.
Recht herzlichen Dank, einen schönen Tag noch.
Wiederhören. Frau Holleli, wie groß ist denn die Angst vor Stürzen oder Verletzungen bei Ihren Patientinnen und Patienten, also bei Betroffenen mit Schwindel? Spielt das häufig auch eine Rolle?
Eine riesige Rolle. Also die Angst ist häufig ein wesentlicher Teil der Erkrankung. Und man muss immer so ein bisschen schauen, was ist da realistisch, was ist nicht realistisch. Bei Älteren ist es natürlich so, dass ein Risiko besteht. Bei Jüngeren ist es manchmal so, dass die sich sehr rausnehmen aus dem Leben, obwohl man das Risiko eigentlich als sehr klein ansieht. sehen könnte. Und dann wird der Lebensraum immer kleiner und man wird natürlich immer unsicherer, obwohl eigentlich vieles noch sehr gut funktionieren würde.
Das heißt, allein die Sorge dafür, es könnte mir irgendwo schwindelig werden in einer Situation, die gefährlich ist, führt dann dazu, dass man sich massiv rausnimmt und zurücknimmt.
Ich habe wirklich ganz viele Patientinnen und Patienten, die gar nicht mehr alleine vor die Tür gehen und dann sagen, wenn mir das passiert, irgendwo im Wald beim Joggen oder auch beim Einkaufen, dann bin ich hilflos und vielleicht hilft mir keiner. Und die dann nur noch zu Hause bleiben und im Prinzip gar nichts mehr machen.
Und wie gehen Sie dann vor?
Naja, wichtig ist erstmal die eigene Erkrankung zu verstehen, auch zu wissen, was kann denn realistischerweise passieren und dann wirklich zu besprechen, wie behandle ich die Erkrankung, aber wie fange ich auch an, meinen Alltag wieder so ein bisschen zu weiten. Einfach mal nur um Block gehen, mit dem Handy in der Hand, aber eben ohne den Partner oder die Partnerin. Einfach ein Notfallkonzept sich schon mal auszudenken. Was passiert denn, wenn ich irgendwo liegen bleibe? Wen rufe ich denn da an? Ja, wen informiere ich denn dann? Um dann wieder langsam aus dieser Angst rauszukommen.
Passend dazu haben wir eine Frage bekommen von einer Hörerin, Emma. Sie ist 27 und schreibt, sie hat seit Jahren unregelmäßig wiederkehrende Schwindelattacken. Sie hat früher an Panikattacken gelitten und es könnte sein, dass der Schwindel jetzt eine veränderte Erscheinungsform dieser Panikattacken sei. Also kann Schwindel auch psychosomatische Ursachen haben?
Unglaublich wichtige Frage. Grundsätzlich ist es so, dass der Schwindel schon auch psychosomatisch sein kann, aber in den allermeisten Fällen hat er eine organische Ursache und dann setzt sich eine Panikattacke darauf. Und die meisten Betroffenen können das sehr gut auseinanderhalten, was da zuerst da ist. Ob es sich zuerst dreht und dann kommt die Angst oder ob Angst kommt und dann kommt auch ein diffuser Schwindel. Und es ist unglaublich wichtig, das zu trennen, weil man es natürlich therapeutisch ganz anders angeht, wenn man glaubt, dass es nur in Anführungsstrichen eine Panikattacke oder ob es eine Ursache gibt. Und hier klingt das ja so, als gäbe es eine organische Ursache und dann kommt möglicherweise auch Angst dazu.
Und dann behandelt man beides gleichzeitig oder muss man das eine zuerst?
Nein, unbedingt dann beides gleichzeitig behandeln. Aber eben das Organische nicht vergessen, weil wenn man nur auf die Angst fokussiert, dann kommen ja die Symptome trotzdem wieder, egal wie gut man die Angst behandelt hat.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Eine Situation, die ja auch Angst machen kann, Schwindel auslösen kann, ist Höhenschwindel. Und uns hat ein Hörer dazu angerufen mit einer Frage. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Guten Tag.
Aus der Schweiz.
Guten Tag in die Schweiz. Sie haben eine Frage zu Höhenschwindel.
Ja, ich wollte eigentlich fragen, gibt es eine Therapie gegen Höhenschwindel oder gibt es da keine Therapie? Was kann man eigentlich dagegen machen? Auch zum Beispiel, wenn man Treppen steigt, also wenn man runtersteigt und dann es schwindelig wird, gibt es da etwas? Wenn es keine Therapie gibt, frage ich, also kann man da Abklärung machen oder was kann man dagegen tun?
Frau Hollerli.
Ja, also man muss einmal klären, ob es zum Beispiel bei diesem Treppenproblem wirklich ein richtiges Problem gibt, dass irgendwie die kleinen Nerven in den Füßen nicht richtig funktionieren und man wirklich Gleichgewichtsprobleme hat, die das verursachen, oder ob es ein reiner Höhenschwindel ist. Der Höhenschwindel ist erstmal was Normales, weil Höhe soll einem Angst machen, weil Höhe ist gefährlich. Das ist evolutionär auch richtig so. Problematisch ist es eben nur, wenn es schon im ersten Stock passiert und man einfach nur die Treppen runtergehen möchte. Dann ist es eine Frage des Trainings, zumindest zum gewissen Teil, dass man sich einfach wieder und wieder mit dieser Situation konfrontiert und es eben langsam übt.
Also wenn es was Organisches gibt, dann behandeln und bei Höhenschwindel so ein bisschen Gewöhnung, das könnte helfen.
Gewöhnung oder eben die Situationen vermeiden, wo das dann kommt.
Wobei das bei Treppe ja nicht ganz einfach ist. Ja?
Genau, und wie ist es dann auf den Bergen? Ich meine, wenn man in den Berg steigen geht und dann in die Höhe geht irgendwo und wenn es dann der Berg schon ein bisschen schief ist und wenn es dann einem zu drehen anfängt, gibt es da auch eine Therapie oder kann man das nur üben?
Kann das letztlich nur trainieren. Also es gibt nicht einfach eine Pille, die man einnehmen kann und dann passiert einem das nicht. Aber es ist natürlich klar, wenn man gerne wandern geht, dann ist das sicherlich problematisch.
Ist eine Einschränkung. Vielen Dank in die Schweiz. Herr Meier aus Osnabrück hat uns angerufen. Bei ihm geht es um eine Entzündung im Gleichgewichtsorgan. Guten Tag, ja. Herr Meier.
Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
Hallo.
Ja, also bei mir war es im Endeffekt vor exakt einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, Neuritis vestibularis heißt das, glaube ich. Entzündung war das im Bogengang. Und ich habe seitdem auch ist dieser Bogengang auch komplett ausgefallen. Die Symptome, die ich hatte, die wurden ja eher schon deutlich beschrieben, weswegen ich eigentlich angerufen habe, und das war ja gerade auch Thema, das war die Angst vieler Menschen, die halt auch nach Auftreten solcher Sachen halt kommt. Und ich persönlich kann halt sagen, ich habe diesen ausgefallenen Bogengang jetzt, habe dadurch auch einen ganz, ganz leichten Nystagmus, spontanen Nystagmus heißt das.
Also dieses die Augenbewegung.
Genau, die Augenbewegung. Durfte auch direkt anschließend oder nach der Behandlung, das waren 5 Tage Krankenhaus, viel Cortison, durfte ich auch erstmal eine Zeit lang kein Auto fahren. Hatte wirklich ganz starke Koordinationsprobleme, aber ich bin dann auch hier oder habe diverse Übungen mit an die Hand bekommen, wohne ein bisschen ländlich, bin nachts wirklich im Dunkeln dann hier Feldwege gelaufen, ganz einfach, um unterschiedliche Begebenheiten dann wirklich wieder auszubalancieren, also im Endeffekt ein wirklich hartes Training. Fahre wieder Auto, fahre auch ganz normal wieder Motorrad. Also all diese Sachen sind trotz dieser Einschränkung möglich. Die einzigen Einschränkungen, die ich halt wirklich habe, sind Fahrstühle. Und das sind so Übungen, die ich nicht wirklich, ich könnte mich jetzt 20 Mal in den Fahrstuhl stellen und hoch und runterfahren, aber das ist halt eine Bewegung, die ich nicht häufig mache oder habe. Und dementsprechend reagiere ich da noch ein bisschen seltsam drauf. Und wirklich totale Dunkelheit. Also ich brauche wirklich irgendwie eine kleine Lichtquelle, um nicht wieder ins Wanken zu geraten. Aber ansonsten kann man wirklich, nicht jeder Mensch ist gleich, das ist mir klar, aber man kann selbstverständlich viel trainieren und man muss es halt probieren.
Herr Mayer, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Das klingt ja, als ob Sie sich ganz gut arrangiert haben mit der Situation. Ich will nochmal bei Frau Holle Lied nachfragen. Kann man auch selbst sich so ein bisschen so ein Trainingsprogramm zusammenstellen, wenn man merkt, das sind Situationen, die für mich schwierig sind und die den Schwindel vielleicht auslösen?
Ja, ich freue mich total, dass Herr Mayer angerufen hat, weil das so eine gute und schöne Geschichte ist, wie man aus so einer Geschichte auch wieder rauskommen kann. Er hat eine Entzündung gehabt vom Gleichgewichtsnerven und das macht eben am Anfang stärksten Drehschwindel und dann eben weiter so ein Unsicherheitsgefühl. Und das Gehirn muss eben lernen, dass die eine Seite nicht richtig funktioniert und die Informationen aus den anderen Bereichen übernehmen. Und das geht nur über Training, indem man sich Situationen aussetzt, wo man eben auch gefordert ist. Das Schlechteste, was man immer machen kann, ist, sich aufs Sofa zu setzen und zu warten, dass es heilt. Weil so funktioniert das nicht, sondern das funktioniert nur wirklich durch Training. Und Fahrstuhl, das ist natürlich schlimm, aber Treppenlaufen ist ja gesünder. Also das wäre eine Einschränkung, ich denke, mit der man ganz gut leben kann noch.
Ja, vielen Dank nochmal an Herrn Mayer. Uns hat außerdem Herr Vollmer angerufen aus Tübingen. Guten Tag, Herr Vollmer.
Guten Tag, ja.
Sie wollen, Sie haben auch einen Tipp, wie man mit Schwindelattacken umgehen kann.
Es ist folgende Situation. Ich habe so einen sporadischen Schwindel, wenn ich da zum Beispiel spazieren gehe. Kann das sein, nach 100 Metern leide ich dann zum Schwindel, muss mich dann festhalten. Das war eigentlich die Ausgangslage. Und dann hat in Tübingen der Professor Zenner, ich weiß nicht, ob der bekannt ist, bei ihm, ist der zwischenzeitlich pensioniert, aber der hat ein Projekt gestartet und zwar mit Apps. Und zwar kann man über diese Apps, gibt es dann Übungen, also wenn so ein Schwindel vorliegt oder wenn der beginnt, dann habe ich so diesen App versucht über dieses Projekt und ich muss wirklich sagen, es hat sich wahnsinnig viel verbessert. Allerdings weiß ich jetzt nicht, was da insgesamt bei diesem ganzen Projekt vom Professor Zenner rausgekommen ist. Für mich hat es also sehr, sehr, sehr viel gebracht und ich habe zwar immer noch so sporadisch, aber eher selten.
Das heißt, Sie würden das weiterempfehlen oder eher nicht?
Ich würde es auf jeden Fall weiterempfehlen, ja. Gut. Ich weiß nicht, ob die Frau Professor das Projekt damals kennt. Der Professor Zenner hat ja noch eine Praxis in Tübingen und obwohl er ja nicht mehr als emeritiert ist wissenschaftlich.
Frau Holle-Lied, ist das vielleicht auch eine Möglichkeit, also technische Hilfe, die bei einer akuten Schwindelattacke oder auch langfristig unterstützen kann?
Auf jeden Fall. Es ist nur immer ganz wichtig, erstmal zu klären, was ist das für ein Schwindel? Weil nur dann gibt es auch eine richtige Therapie dafür. Aber es gibt zum Beispiel extrem gute Apps mittlerweile für Lagerungsschwindel, also dass man wirklich angeleitet die Übung machen kann oder auch für Gleichgewichtstraining. Ich würde nur immer vorschlagen, dass man vorher wirklich die Diagnose genau klärt, damit man dann auch die richtigen Übungen macht. Aber an sich ein sehr schöner Ansatz.
Ja, dann vielen Dank auch an Herrn Vollmer für Ihre Erfahrung. Wir haben noch einen Anrufer in der Leitung. Er berichtet über Schwindel bei seiner Tochter im Ruhezustand. Ja, guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Erzählen Sie, was ist Ihre Frage?
Genau, ich bin ja nur zufällig in Ihre Radiosendung geraten und habe dann an die Geschichte meiner Tochter gedacht, die jetzt vor ein paar Jahren schon mich angerufen hatte, hilfesuchend, weil sie zusammengebrochen war wegen eines Schwindelanfalls. Mhm. Das ist dann so im Abstand von drei, vier Wochen passiert. Dann war das weg, aber dann hat sie andere Ausfallerscheinungen gehabt. Am Ende konnte sie nicht mehr richtig sehen. Das hat sie in einem Laden festgestellt. Dann sind wir zur Neurologie und die haben dann eine Diagnose MS gehabt am Ende. Wir waren wegen des Schwindels beim HNO-Arzt gewesen zwischendurch und er hatte dann gesagt, ja, hat nichts gesehen, nichts gefunden. Gesagt, man könnte noch ein MRT machen, hat da jetzt aber nicht drauf gedrängt. Nun ist die Frage, die ich habe, ob diese Schwindelanfälle vielleicht mit der damals dann möglicherweise beginnenden MS zu tun haben könnten.
Also kann das ja zusammenhängen, kann das auch ein Hinweis sein?
Ja.
Ja, also es ist so, dass eine MS, also das ist eine Multiple Sklerose, das ist eine Entzündung im Prinzip im Gehirn, Schwindel verursachen kann, aber meistens keine Schwindelattacken, sondern da kann es so sein, wenn die Entzündung zum Beispiel im Kleinhirn sitzt, dass man so einen diffusen Schwindel eher bekommt und eine Gleichgewichtsstörung, aber eben nicht eine akut aufgetretene Attacke. Was aber sicherlich richtig ist, worauf Sie hinweisen, wenn man keine Ursache für Schwindel findet, ist es unglaublich wichtig, dass man ein Bild vom Kopf macht, um einfach zu schauen, was könnte denn sonst eine Ursache sein. Multiple Sklerose ist eine ganz ungewöhnliche Manifestation für Schwindel, aber sowas muss man dann ausschließen.
Das heißt, der Hörer sollte jetzt darauf bestehen, dass da nochmal genauer abgeklärt wird.
Bezüglich des Schwindels sollte man nochmal schauen, weil das wäre nicht so ganz klassisch für eine Multiple Sklerose, zumindest jetzt nicht auf den ersten Blick.
Welche ernsthaften Ursachen kann Schwindel denn noch haben? An was muss man im Extremfall denken, wenn alle anderen Sachen vielleicht ohne Befund verlaufen sind?
Also gerade wenn es beim ersten Mal auftritt und ganz stark ist, muss einmal ein Schlaganfall ausgeschlossen werden. Weil da muss man schnell handeln. Das ist eine Durchblutungsstörung, die man möglicherweise schnell beheben muss. Wenn es sich immer wieder wiederholt auf gleiche Weise, ist es meistens ungefährlicher. Wenn noch andere Sachen dazu auftreten, wie eine Lähmung, wie Gesichtsfeldeinschränkungen, Sprachstörung oder so, dann ist auch ein Hinweis, dass es etwas Gefährlicheres sein sollte oder könnte, dann müsste man weiter forschen.
Frau Falke hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie berichtet von Schwindel nach einem Hörsturz, der mit einigen Wochen Verzögerung aufgetreten ist. Ihr ist übel, sie muss sich erbrechen und ist bis hin zu bewegungsunfähig. Wie könnte ihr geholfen werden vielleicht?
Genau, immer wenn man hört Schwindel und irgendwas mit dem Hören, Hörsturz, Hörminderung, muss man zuerst mal an Morbus Meniere denken. Das wäre die klassische Erkrankung, die eben beide Sachen verursacht. Und das kann eben zeitlich getrennt sein. Also hier über ein paar Wochen, aber es kann auch über Monate oder Jahre sein, dass man mit 20 Hörstürze hat, dann passiert 10 Jahre nichts und dann kriegt man plötzlich die Schwindelattacken. Und das kann man untersuchen, auch wieder mit der Videonystagmographie und Ausschluss anderer Differentialdiagnosen. Und da gibt es ein Medikament, das Betahistin, was man eben vorbeugend einsetzen kann und auch sollte.
Und das setzt dann bei der Ursache an oder beim Schwindel?
Nein, man stellt sich das so vor, dass durch das Betahistin die Durchblutung im Innenohr verbessert wird und dadurch diese Druckerhöhungen nicht stattfinden, die wahrscheinlich für diese akuten Attacken verantwortlich sind. Gegen den akuten Schwindel kann man immer, also in der Situation, wenig machen. Man kann ein bisschen Cortison geben, das bremst das, oder ein Mittel gegen Übelkeit. Aber meistens lässt sich der akute Schwindel gar nicht gut durchbrechen.
Das heißt, man muss schon wirklich an die Ursache ran und Medikamente gegen Schwindel sind eigentlich nur in besonderen Situationen sinnvoll.
Es gibt gar keine Medikamente gegen Schwindel, muss man sagen. Es gibt nur Mittel gegen Übelkeit. Also alles, was so auf dem Markt verkauft wird als Anti-Schwindel-Medikament, ist meistens ein besseres Placebo. Das, was es gibt, ist eben, dass man die Begleitsymptome, sowas wie Übelkeit, behandelt.
Eine Hörerin aus Bonn hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie berichtet, dass sie bei Bewegung oder am Schreibtisch Schwindelattacken bekommen hat, kombiniert mit einem engen Gefühl in der Brust, wie bei einem Schreck. Blutdruck und Puls war niedrig. Sie vermutet jetzt, dass es an einer Brille gelegen haben könnte. Kann das auch Schwindelattacken auslösen?
Meistens macht die Brille keine Schwindelattacken, die macht aber mal so ein bisschen Übelkeit oder dass man so ein Schummrigkeitsgefühl hat. Das kennen vielleicht Leute, die plötzlich von einer schlechten Sehstärke auf eine richtige Brille wechseln oder die Brille passt nicht so richtig. Da macht das eher so ein diffuses Gefühl. Wenn es richtige Schwindelattacken sind, dann muss man noch mal genauer schauen, was das ist.
Das heißt, weil sich die Sicht quasi verändert, muss das Gehirn sich erstmal anpassen und das macht dieses Unwohlsein.
Genau, weil es ist eben so, das Gehirn hat ja ein fein eingestelltes Gleichgewichtssystem und wenn man von außen plötzlich das verändert, indem selbst wenn dann die Augen besser funktionieren, muss sich das erst wieder austarieren.
Frau Maskos aus Eschborn hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie berichtet, dass sie unter starkem Schwindel leidet, wenn sie erschöpft ist. Also sowohl bei Arbeit am Computer, interessantes oder interessiertes, aufmerksames Zuhören oder beim Wandern, wenn es bergauf geht. Sie sagt, sie ist 56 Jahre alt, hatte einen Burnout, ist seitdem schnell erschöpft, hat mit schwindender Energie zu kämpfen und fragt sich jetzt, ja, kann es da einen Zusammenhang geben?
Da muss man nochmal genauer einsteigen, was da der Grund ist. Weil da gibt's alle möglichen Ursachen. Das kann natürlich einfach sein, dass man vielleicht mit dem Blutdruck Schwierigkeiten dann bekommt. Das kann aber auch Richtung Migräne gehen, dass wenn man einfach überreizt ist, dass dann eine Schwindelsymptomatik kommt. Da muss man wirklich ganz genau nochmal schauen. Und das ist immer so ein bisschen das Schwierige bei Schwindel, dass es eben nicht so einfach dadurch zu erklären ist, dass man sagt, man hat eine Erschöpfung und dann kommt Schwindel und dann ist es vollkommen klar, was es ist.
Da sind die Zusammenhänge also komplexer. Frau Böttger hat uns eine E-Mail geschrieben. Sie sagt, spannend, wie Dinge manchmal zusammenpassen. Sie sei in der vergangenen Woche morgens auf dem Bett aufgestanden, sofort umgefallen. Seitdem ist ihr dauerhaft schwindelig. Es soll ein Lagerungsschwindel sein. Der ist aber nicht rechts oder links bei ihr, sondern oben. Geht das auch?
Absolut. Das haben ganz viele. Das hängt davon ab, in welchem Bogengang das Gleichgewichts, das Ohrsteinchen sich verirrt hat. Und dann haben es viele auch nur beim nach oben gucken oder nach unten gucken.
Eine Hörerin hat uns geschrieben, wenn sie gymnastische Übungen macht, Sonnengruß beim Yoga, wird ihr übel und schwindelig. Das ist vermutlich ein Bewegungsschwindel. Haben Sie eine Idee, wie das behoben werden kann und was die Ursache ist?
Also auch da lohnt es sich, nach dem Lagerungsschwindel zu gucken, weil das natürlich auch in Anführungsstrichen extreme Bewegungen sind. Und wenn man dann Lagerungsschwindel hat, dieses Ohrsteinchen sich verirrt hat, dann löst das klassischerweise beim Yoga aus. Habe ich schon häufiger gehört.
Also besser kein Yoga mehr machen, oder?
Nein, den Lagerungsschwindel behandeln und weiter Yoga machen.
Wunderbar. Und dann haben wir noch eine kurze Frage zum Thema Schwindel und Computer. Länger als 3 Stunden am Computer. Kann das Schwindel auslösen?
Auf jeden Fall. Also das macht einfach eine starke visuelle Stimulation. Und gerade Menschen, die zum Beispiel so ein bisschen empfindlich bezüglich Migräne sind, kriegen nach solchen Sachen dann Schwindel.
Das war die Sprechstunde zum Thema Schwindel. Als Expertin bei uns im Studio war Frau Professor Dagny Holle-Lie zu Gast. Sie leitet das Schwindelzentrum an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum Essen. Vielen Dank an Sie, Frau Dr. Holle-Lie, dass Sie hier waren. Und vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die angerufen und sich beteiligt haben. Mein Name ist Magdalena Schmude. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis bald.